hoffe, es geht euch wie uns, wie mir, dass ihr euch auf Teil 2 freut zum Thema Liebe. Ich musste heute früh so dran denken, die drei Teile ist wie so ein Fernsehspiel, was manchmal so über Weihnachten kommt, was schon ein Vierteljahr überall an die Plakatwände ist. Und ich habe da lange keins gesehen, aber nach dem ersten Teil sagt man an der spannendsten Stelle, hört es auf, das ist gemein. Aber es geht ja weiter und so denke ich, ist es heute früh Teil 2. Ich denke, wir sind alle gespannt drauf. Für die, die gestern Abend nicht da waren, ich denke, dass du noch mal einen kurzen Rückblick, vielleicht eine Zusammenfassung, 5 Minuten oder so hast. Ne? Wir wollen anfangen mit dem Lied zusammen, Lied 754 in den Roden, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Lied 754.
Okay, ihr seid wieder da, das freut mich. Das ist immer so für so einen Prediger immer so ein bisschen aufregend. Ja, wird am nächsten Tag die gleiche Mannschaft wieder da sein oder hat man es schon am ersten Abend geschafft, alle zu verschrecken? Wir wollen weitermachen mit dem Thema Liebe, mit einem sehr, sehr praktischen Thema, vielleicht dem praktischsten Thema an sich. Und ich werde versuchen, einen Einstieg zu geben nochmal in das ganze Thema. Wir stehen vor einem Dilemma. Ja, Dilemma ist immer die Situation, wenn man eigentlich nicht so genau weiß, wie man etwas machen soll. Wir haben uns das gestern angeschaut, 1. Korinther, Kapitel 13, für alle, die die Bibeln dabei haben, einfach mal aufschlagen wieder, 1. Korinther, Kapitel 13, wir haben uns das Thema Liebe, ein bisschen keinen Einstieg einfach nur gesucht. Und ich hatte das gestern schon versucht aufzuzeigen, das Dilemma besteht darin, dass man Gutes tun kann. Da heißt es 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4, zweite Eigenschaft der Liebe, die Liebe ist langmütig, Liebe ist gütig. Eine gütige Liebe tut Gutes. Super. Ich tue Gutes. Ich schaue in meine vergangene Woche und ich finde Dinge, die ich Gutes getan habe. Und ich denke, super, mehr kann Gott doch eigentlich nicht von mir wollen. Ich habe Gutes getan. Fast. Denn den Vers davor heißt es, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, was ja definitiv etwas Gutes wäre. Also, da tut einer etwas Gutes. Da sagt einer, ich habe hier noch 20.000 Euro auf einem Postsparkonto liegen, ja, und ich nehme das mal und ich spende das. Raus damit, brauche ich nicht mehr. Und würde er das in der Gemeinde ansagen, würden alle sagen, du hast Gutes getan. Das war richtig so. Du hast die 20.000 Euro an der richtigen Stelle eingesetzt. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Spürt ihr dieses Dilemma? Auf der einen Seite, die Liebe tut Gutes. Und wir denken, wenn wir Gutes tun, haben wir Liebe. Auf der anderen Seite gibt es Gutes, wie zum Beispiel Spenden, und ich kann das ohne Liebe tun. Das heißt, ich kann Gutes tun ohne Liebe, aber wenn ich liebe, tue ich Gutes. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen die Spannung spürt, die daraus sich erwächst. Ich tue irgendwie das, was man von Liebe erwartet und glaube jetzt, ist alles gut, ist es aber nicht. Weil das Richtige zu tun noch nicht sicherstellt, dass ich es aus der richtigen Haltung heraus tue. Das heißt, ich kann eine richtige Form haben und trotzdem im Zentrum meines geistlichen Lebens völlig falsch liegen. Das ist die Spannung, die sich für mich mit dem Thema Liebe verbindet. Liebe ist super wichtig. Wir haben uns gestern Stellen angeschaut, wie Johannes 13, Vers 34 und 35. Es ist das Erkennungszeichen für uns Christen. An der Liebe soll man uns erkennen. Ich werde da später nochmal drauf zurückkommen. Liebe bleibt in Ewigkeit. 1. Korinther 13 am Ende, Vers 13. Liebe ist das höchste Gebot. Und dann, was wir uns gestern nicht angeschaut haben, Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, da heißt es, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Ja, nicht Gott ist liebevoll, das steht da nicht, sondern Gott ist Liebe. Und wenn wir uns die Frage stellen, was passiert eigentlich hier auf der Erde, wenn wir uns verändern und wir sind dazu berufen, uns zu verändern. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18, einer der ganz mutmachenden Verse im Neuen Testament. Du musst nicht bleiben, wie du bist, egal wie alt du bist. Da heißt es, 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und wenn man dieses Anschauen sich im Grundtext ein bisschen genauer betrachtet, dann geht es nicht nur um ein passives Anschauen, es geht eigentlich um ein Reflektieren, Anschauen wie in einem Spiegel. Wir reflektieren die Herrlichkeit Christi, wir schauen sie uns nicht an, sondern wir wollen sie imitieren. Wir werden quasi zu einem Spiegel dieser Herrlichkeit und indem wir das tun und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Gott hat mit dir etwas vor. Er möchte, dass du nicht bleibst, wie du bist. Immer wenn Christen bleiben, wie sie sind, charakterlich, wenn sie auf der Stelle treten, dann machen sie einen Fehler. Sie machen einen richtig dicken Fehler. Das geht eigentlich nicht. Weil dahinter steht der Geist Gottes, der uns verändern will, der uns umgestalten will in das Bild Christi, der uns umgestalten will in den Charakter des Gottes, der sagt, ich bin Liebe. Und von daher ist Liebe für uns das Ziel. Da müssen wir hin. Das ist das, was Gott mit uns vorhat. Und deswegen auch gestern dieser Hinweis, ich möchte gerne mal ein weiser, lieber, alter Bruder werden. Ich weiß einfach, dass wenn ich mal alt bin, das ist keine Verhandlungssache, ob ich lieb bin oder nicht. An diesem Punkt, ob ich liebe, und zwar biblische Liebe, göttliche Liebe, gelernt und in meinem Charakter umgesetzt habe, ob ich das wirklich bin oder nicht, macht sich fest, ob der Geist Gottes über die vergangenen 10, 20, 50 Jahre an mir etwas gemacht hat oder nicht. Wenn ich nicht lieb bin, dann ist irgendwas schiefgegangen. Ja, also es ist so, wie wenn du Sahne schlägst. Wenn du danach so einen Brei mit Klumpen vor dir hast, dann ist da was schief gegangen. So muss es nicht aussehen. Wenn du einen alten Christen hast, der nicht lieb ist, dann ist das vielleicht das Schlimmste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Weil dann hat der Geist Gottes keinen Fehler gemacht, keine Sorge, sondern ist irgendwas auf dem Weg schiefgegangen. Und deswegen, wenn wir das verstehen, dass Gott Liebe ist, wenn wir verstehen, dass Liebe im Zentrum unseres Lebens und am Ende unseres Lebens steht, wenn Gott uns dahin bringen will, dann haben wir uns gestern mit der Frage beschäftigt, warum gibt es dann, wenn das alles so klar ist, immer wieder die Aufforderung zu lieben? Und ich hatte euch vier Gründe genannt. Das erste ist, wir sind schlicht und ergreifend vergesslich. Ja, es gibt so viele Themen in der Bibel, warum soll man sich ständig über Liebe unterhalten? Der zweite Punkt, wir sind im Fleisch. Das heißt, wir leben in einem Körper, der, wann immer ich Lust auf Liebe habe, sagt, nö, ich nicht. Wenn du darauf wartest, dass aus dir selbst heraus ein natürlicher Liebesimpuls kommt, dann kannst du bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Das wird nicht passieren. Das ist so wie bei unseren Kindern. Wir mussten unseren Kindern was nicht beibringen. Oh, wir mussten ihnen nicht beibringen so nette Worte wie meins. Das kam von alleine. Ja? Das deins, das teilen, das mussten wir ihnen beibringen. Oder wir mussten ihnen auch nicht Lügen beibringen. Ist komisch, oder? Ja, wir machen ihnen das gar nicht vor. Und plötzlich eines Tages, zack, da ist es. Denkst du dir, du kleiner Sünder. Ja, das ist einfach die Realität. Das ist das, was einfach natürlich da ist. Das bringen wir mit. Und deswegen erwarten wir doch hoffentlich nicht, dass wenn wir uns bekehren und wenn wir ein neues Herz haben und wenn wir begriffen haben, wie es hier im 1. Johannes 4 hieß, die Liebe, und wenn wir die Liebe Gottes geglaubt haben, dass einfach nur, weil wir die Liebe Gottes glauben, automatisch wir natürlich zu absoluten Liebesprofis werden. Nein, wir starten als Liebeskrüppel. Und wenn wir nicht aufpassen, bleiben wir das bis zum Rest unseres Lebens. Der dritte Punkt, ich glaube, dass wir manchmal nicht an den Wert, an die Wichtigkeit von Liebe glauben. Ich glaube, dass wir uns manchmal frustrieren lassen von den kleinen Fortschritten, die wir machen. Es ist schwer, Liebe zu lernen. Wir reden hier nicht über ein Thema, was man an einem Wochenende für sich abschließen kann. Wir reden über das Zentrum eines Transformationsprozesses, eines Umformungsprozesses, der manchmal viel zu langsam vorwärts geht und der, wenn wir ehrlich sind, immer wieder Rückschläge erleidet. Wo man immer mal wieder denkt, super Jürgen, ganz toll. Das hast du wieder richtig gut gemacht. Klasse. Ja? Und dann schämt man sich und tut Buße und ärgert sich und denkt sich, Mann, jetzt bin ich 20 Jahre gläubig, ich müsste doch wenigstens die Sache irgendwann mal gelernt haben. Ja, irgendwann mal. Aber noch nicht richtig. Also es geht so langsam vorwärts. Und die Tendenz ist dann die, dass man sagt, okay, weil es so langsam vorwärts geht, deswegen nehme ich bestimmte Bibelstellen, wie zum Beispiel 1. Korinther 13. Wo ganz klar drin steht, egal wie begabt du bist, egal was du investierst, egal was du darstellst, wenn du keine Liebe hast, dann nützt dir das nichts, dann bist du nichts. Wir nehmen das nicht so ernst, weil wir sagen, wenn wir das ernst nehmen würden, dann müssten wir unser ganzes Leben um diesen Vers herum aufbauen. Stellt euch das mal vor. Dann müsste ich die Frage nach, wie werde ich lieb, noch vor die Frage stellen, wie lerne ich meine Bibel kennen? Wie mache ich eine gute Ausbildung? Das müsste davor stehen. Es müsste wie so ein Fundament sein, auf dem ich das alles aufbaue. Und weil wir merken, das ist so ein schwieriges Thema und vielleicht auch Angst haben vor dem Thema. Ich habe eine Homepage, die heißt Frog Words. Das sind die Worte vom Frosch. Frog wie Frosch, F-R-O-G, und Words, W-U-R-D-S, wie Worte, froschworte.de. Und ich habe mal eine Predigt gehalten, Mut zur Liebe, die könnt ihr dort anhören, wenn ihr das wollt. Und ich habe einfach nur herauszuarbeiten versucht, warum Leute Angst vor Liebe haben. Und wisst ihr warum? Wenn du eine bestimmte Menge an Tiefschlägen in deinem Leben kassiert hast, wenn du eine bestimmte Menge an Missbrauch erlebt hast, wo andere Leute dich über den Tisch gezogen haben, dann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, okay, ich weiß, wie dieses Leben funktioniert und ich werde mich dagegen schützen, dass mir nochmal jemand wehtut. Und ich werde einen Beziehungsstil pflegen, der andere nicht mehr an mich heranlässt. Ich halte Leute auf Distanz. Und in dem Moment, wo du das tust, und ich glaube, dass viel, viel mehr Menschen diese Einstellung innerlich haben, als sie zugeben, sobald ich diese Einstellung habe, ich halte Leute auf Distanz, habe ich mich gegen Liebe entschieden. Wir werden das nachher sehen. Also super wichtig, aber ich bin davon überzeugt, dass wir in der ganzen Tiefe den eigentlichen Wert nicht glauben. Dass wir eher Angst haben vor Liebe. Angst haben vor dem, was mit dieser Liebe, die wir dann leben würden, in unser Leben an Unsicherheit hineinkommt. An Verletzung hineinkommt. Und das kommt, ich verspreche dir. Ich habe die größten und widerlichsten Verletzungen von Leuten erfahren, die ich am dichtesten an mich rankommen lassen. Meine engsten Freunde haben mir am meisten wehgetan. Nicht meine größten Feinde. Weißt du, wenn ich weiß, der mag mich nicht, viel Spaß, ja, wenn du mich nicht magst. Aber da, wo jemand dicht war, wo ich jemandem mein Herz geöffnet habe, wo ich mich auf jemanden emotional eingelassen habe, in ihn investiert habe, wenn der seinen Rücken mir zukehrt und sagt, ich will mit dir nie wieder etwas zu tun haben, das tut weh. Und wenn du das ein paar Mal erlebst, dann kannst du an den Punkt kommen zu sagen, okay, ich habe verstanden, wie es läuft. Ich werde mir einen Lebensstil, einen Beziehungsstil angewöhnen, dass mir keiner mehr wehtut. Und machen wir uns nichts vor, viele Gemeinden laufen genau nach diesem Niveau. Man hat sich 10, 20, 30, 40 Jahre verletzt. Und irgendwann hat man sich entschieden, zu einem Lebensstil, zu einem Gemeindelebensstil, der irgendwie noch nett ist. Ja, man will ja zusammen in den Himmel kommen. Und man weiß, theoretisch muss man die Ewigkeit miteinander verbringen. Aber man hat innerlich schon entschieden, ich baue mein Haus nicht neben dem. Ja, weil man hat die Erfahrungen doch gemacht. Erzählt mir doch nicht, dass das Gemeindeleben Spaß macht. Dass wir immer lieb miteinander umgehen. Dass noch nie jemand in dieser Gemeinde einen anderen verletzt hat. Dass man noch nie hinter dem Rücken eines anderen schlecht über ihn geredet hat. Dass noch nie ein Gebetsanliegen missbraucht worden ist für Tratsch. Dass man immer zuerst das Gespräch mit dem Betroffenen sucht. Das ist doch Quatsch. Und woher kommt das? Es kommt daher, weil wir Liebe nicht wirklich wertschätzen, weil wir glauben, auch ohne auszukommen und weil wir Angst davor haben, was wäre, wenn wir Liebe leben würden. Stell dir das vor, du würdest all die Dinge, die wir nachher werden uns Liebe anschauen, was dann hier entsteht, stell dir vor, du würdest das wirklich leben. Wozu das führen würde. Stell dir vor, ihr würdet als Gemeinde an euch die Idee heranlassen, dass ihr in puncto Liebe nicht besser dasteht als der Rest von Chemnitz. Und das könnte sein, dass ihr nur ein kleines bisschen besser dasteht. Vielleicht aber nicht viel. Und dass es da dass da Dinge in eurer Gemeinde sind, für die ihr euch eigentlich vor Gott schämen müsstet. Dinge, die ganz klar dem Gebot der Liebe widersprechen. Ich kenne Gemeinden, da gibt es seit 20, 30 Jahren Knatsch. Könnt ihr euch das vorstellen? Seit 20, 30 Jahren Knatsch? Da haben Leute sich über Dinge zerstritten, da weißt du eigentlich schon nicht mehr, worum es geht. Aber das Ding läuft immer noch weiter. Und du hast keinen blassen Schimmer, wie du es klären sollst. Ich werde euch nicht sagen, wenn ihr sowas habt, was ihr dann tun sollt. Ich kenne euch als Gemeinde nicht, keine Sorge, keiner hat mich instruiert. Sollte ich mal ein Beispiel bringen, was auf euch zutrifft? Ich kenne euch wirklich nicht, okay? Ich will nur hier einfach ein bisschen über Liebe reden. Und wir sind so, und das war mein vierter Punkt gestern, weil wir aus einer Gesellschaft kommen, in der es kalt ist. Wir kommen aus einer Gesellschaft, die uns von klein auf einbläut, bitte Ellenbogen ausfahren, schlag dich durch, sei wer, pass auf, dass du nicht untergehst. Und ob wir wollen oder nicht, wir übernehmen das. Und plötzlich finden sich all die Verhaltensmuster, die in der Gesellschaft so hässlich sind, auch in der Gemeinde wieder. Hat sich kaum was geändert. Von daher bin ich wirklich dankbar für dieses Thema Liebe. Und ich habe euch gestern eine Arbeitsdefinition gebracht. Das ist kein Bibelvers, sondern es ist der Versuch, das, was ich in der Bibel finde, zum Thema, was ist denn jetzt Liebe, auf eine griffige Formel zu bringen. Liebe ist Sehnsucht nach Beziehung. Ihr merkt, das ist sehr allgemein. Es funktioniert genauso, wie wenn ich kann es für meine Kinder anwenden, wenn ich mir die Frage stelle, wie liebe ich meine 20-jährige Tochter, die gerade verliebt ist? Dann finde ich dafür keinen Bibelvers, so im Detail. Aber wenn ich mir die Frage stelle, was kann ich tun, um die Beziehung zu ihr zu vertiefen, jetzt in diesem Moment, und was sollte ich vielleicht lieber lassen? Dann fällt mir eine ganze Menge ein. Und indem ich diese Dinge tue, Beziehung fördere, vertiefe, dafür sorge, dass Beziehung tief bleibt, liebe ich. Und wann immer ich das nicht tue, mich bewusst oder unbewusst dagegen entscheide, die Schritte einzuleiten, die nötig sind, um diese Beziehung zu vertiefen und tief zu halten, liebe ich nicht. Es ist nicht kompliziert. Ich finde es immer so schön einfach, Christ zu sein. Wirklich. Also man kann Christsein super kompliziert machen, aber man kann es manchmal auch eindampfen auf ein paar ganz grundsätzlich simple Sachen. Wenn Liebe Sehnsucht nach Beziehung ist, dann weiß ich eigentlich, was ich tun muss. Wie lernt man Liebe? Da waren wir dann stehen geblieben. Und ich möchte mit euch gerne noch einen zweiten Text betrachten, der meine Aussage von gestern, wir lernen Liebe als Kompetenz im Umgang miteinander, nochmal unterstreicht. Ich möchte mit euch 2. Petrusbrief aufschlagen, 2. Petrus Kapitel 1. Im 2. Petrusbrief wird uns so eine Art Entwicklungsschiene vorgestellt. Heute spricht man von Prozessen. Ein Prozess, wie jemand geistlich reif wird. Und Petrus sagt, geistliche Reife hat am Ende damit zu tun, wir wissen das schon von gestern, dass wir Gott erkennen. Dass wir begreifen, wie Gott ist. Und nicht nur in der Form begreifen, dass wir bestimmte Schlagworte in den Raum werfen können, er ist heilig, gerecht und so, sondern dass wir in einer tiefen Beziehung leben. Eine Beziehung, die sich durch Höhen und Tiefen wirklich verinnerlicht hat. Wo ich sage, ich bin mit meinem Gott eins. Ich kann mit meinem Gott über Mauern springen. Also diese Psalmistenerfahrung, dieses, wenn es mir gut geht, dann tanze ich vor Gott und wenn es mir schlecht geht, dann habe ich jemanden, wo ich einfach hingehen kann, sagen kann, wie es mir geht. Also eine ganz enge Beziehung. So eng, wo ich ansonsten eigentlich nur noch so ein bester Freund oder meine Frau wäre so jemand, wo ich genauso ehrlich sein kann. So, wie kommt man da hin? Wie entwickelt sich geistliches Leben? Und ich fange mal ganz vorne an, auch wenn ich dann eigentlich auf das Ende abziele. Da heißt es 2. Petrus Kapitel 1, Vers 5. Eben deshalb davor steht, dass Gott uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Also erst kommt immer Gott, der uns absolut reich beschenkt. Du bist beschenkt. Ich hoffe, dass du das weißt. Ich hoffe, dass du weißt, dass du von Gott beschenkt bist, begabt bist, gewollt bist und dass egal, was du in deinem Leben anstellst, wir haben einen Immanuel. Ein Gott mit uns. Ich finde das so fantastisch. Durch meine Kindheit, ist mir gestern gerade wieder, war gestern im Wald beten und da kam mir dieser Gedanke wieder. Ich habe eine ganz blöde Kindheit. Und das, was mir am meisten Not macht, ist eigentlich, wenn ich Ablehnung erfahre. Weil davon ist meine Kindheit geprägt und das geht mir emotional ganz tief. Oh, das ist wie so ein Stich mitten ins Herz. Und dann dachte ich mir, es gibt genau einen, wo mir das nie passieren wird. Ich habe einen Immanuel. Ich habe einen Gott, der immer auf meiner Seite steht. Und der sich da hinstellt und sagt, ich werde auf deiner Seite bleiben, egal ob du gerade eine gute Zeit hast oder keine gute Zeit hast, ob du es gerade richtig machst oder falsch machst, ich bleibe bei dir. Finde ich total toll. Und weil das so ist, weil wir Beschenkte sind, weil wir uns Rettung nicht kaufen können, weil Gnade wirklich Gnade ist, und nicht weniger als Gnade, unverdientes Geschenk, Weil du nur Ja sagen kannst und dann in diesen Strom von Beschenktsein hineingestellt wirst. Deshalb gilt, was jetzt in Vers 5 steht. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Ja, wenn jemand mich so beschenkt, dann soll ich auch darauf reagieren. Dazu bin ich ja gemacht. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht. Und jetzt kommt so eine Kette. Und reicht in eurem Glauben. Das ist nämlich das, mit dem alles anfängt. Am Anfang steht Glauben. Ich vertraue mit echtem Glauben, also nicht nur mit einem Lippenbekenntnis Gott. Reicht in eurem Glauben die Tugend da? Tugend ist das, was ich an natürlichen Fähigkeiten mitbringe. Als ich zum Glauben kam, war das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Schrippen geschmiert. Brötchen geschmiert für die Jugend. Das konnte ich. Ich wusste, wie so ein Messer funktioniert, wie man Butter auf ein Brötchen bringt. Da war ich gut. Und ihr ahnt schon, es hat keine 4 Wochen gedauert, da war ich der Chef der Schrippenschmierer. Weil ich kann auch gut organisieren und Leute dazu bringen, dass sie was tun. Okay. Damit fängt geistliches Leben an. Reicht in eurem Glauben die Tugend da. Das Nächste, was dazu kommt, in der Tugend aber die Erkenntnis. Ich lese die Bibel, ich höre mir Predigten an, ich lerne über Gott ganz praktisch Dinge dazu. Und in dem Maß, wie ich dazu lerne, verändert sich mein Leben. Deswegen heißt es, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. Also die Sachen, die da nicht reingehören, fliegen raus. So, ganz simpel. Leben ist nicht schwer. Ja? Ich lerne, was ich nicht tun soll und ich lasse es. Und jetzt merke ich, das ist vielleicht nicht immer ganz einfach. Deswegen geht es weiter. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. Ja, wenn es dann mal so ein bisschen schwieriger wird, ein bisschen länger ist. Für alle, die das Wort Ausharren nicht verstehen, Disziplin wäre hier das richtige Wort. Großes Problem unserer Jugend. Sie ist nicht mehr diszipliniert und kriegt die Angel zwischen Erkenntnis und Leben nicht mehr hin. Weil du brauchst Disziplin. Du kannst nicht eine Sache mal machen und dann wieder nicht machen. Du musst durchhalten. Und nicht nur, weil jede Gewohnheit 6 Wochen braucht, bis sie sich in unserem Leben durchsetzt. So ganz grundsätzlich. Wir müssen uns verändern. Und wenn du das tust, dann heißt es in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Gottseligkeit, Luther würde sagen Frömmigkeit, das ist das, wenn ich das Leben eines Christen nehme und ich ziehe das Leben eines Nichtchristen davon ab. Was bleibt dann übrig? Das ist Gottseligkeit. Das ist das, was du tust, weil du Christ bist. So, wir merken, hier entwickelt sich etwas. Und jetzt wird es spannend. Ich habe jetzt jemanden, der in seiner geistlichen Entwicklung geprägt ist, davon, dass er sich investiert mit dem, was er hat, dazulernt, Böses rausschmeißt, ausharren, ja, Disziplin entwickelt, einen Lebensstil der Frömmigkeit hat. Was ist der nächste Schritt? In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. Merkt ihr, jetzt kommt langsam das Thema, dass ich feststelle, Frömmigkeit, ich lebe mit Gott, ist irgendwie etwas, was ich lebe in einer Gemeinschaft. Ich komme sehr mit offenen Augen am Sonntag in Gottesdienst. Und ich stelle fest, der nächste Schritt in meiner geistlichen Entwicklung ist Bruderliebe. Ich schaue mir die Geschwister an und ich denke mir, okay, tja, Vater im Himmel, das war eine lustige Idee, mich hierher zu setzen. Was soll ich jetzt tun? Und in der Auseinandersetzung mit den Geschwistern, ganz praktisch, lerne ich Bruderliebe, Geschwisterliebe. Gott sagt, wir haben uns das gestern 1. Johannes 4, Vers 20 angeschaut, wer die Geschwister nicht liebt, kann mich nicht lieben. Warum? Weil es so simpel ist, Geschwister zu lieben. Es ist wirklich simpel. Ihr seid alle so herrlich unterschiedlich und so herrlich kompliziert. Ja, es ist ganz einfach. Es gibt genügend Reibungsflächen. Ja? Ihr seid mir nicht alle sympathisch. Ich kenne euch nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, warum ihr manche Sachen tut oder auch nicht tut. Ich weiß jetzt nicht, wenn jemand ein bisschen brummelig da sitzt, hat er nur gerade Magenschmerzen oder möchte mir zum Ausdruck. Ja, also, das weiß man alles nicht. Man kommt in so eine Gemeinde und stellt fest, theoretisch verbringen wir den Rest der Ewigkeit gemeinsam. Na gut. Und das ist das Spannende an Bruderliebe. Ich suche mir die Leute nicht aus. Und Gott sagt, ich möchte, dass du sie liebst. Ich könnte eine eigene Predigt über Bruderliebe halten. Ihr werdet erstaunt, wie viel davon in der Bibel steht. Auch da steht extra nochmal drin, egal wie gut du bist. Ich springe mal zu einer Stelle, die mir gerade einfällt. 1. Thessalonicher Kapitel 4, braucht nicht aufschlagen, ich lese einfach nur vor. Was aber die Bruderliebe betrifft, Vers 9, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt. Ist doch schön, ja? Die Thessalonicher haben einander so herzlich lieb. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Ah, klasse, ja, du denkst dir, super, sind wir nicht toll? Vers 10, wir ermahnen euch aber, Brüder reichlicher zuzunehmen. Also, eine Gemeinde, die alles richtig macht. Ihr seid top, ihr seid von Gott gelehrt, man braucht euch gar nicht schreiben. Und trotzdem, zunehmen, Gas geben, vorwärts. Das ist Bruderliebe. Es ist dieser, du kommst in einen Club von Leuten rein, wo Gott sagt, das ist jetzt deine Familie, viel Spaß beim Lernen. Und jetzt kommt das Eigentliche, worauf ich hinaus will. Was erwächst aus der Bruderliebe? Was erwächst aus dem Umgang mit Menschen? Mit Menschen, die Gott mir als Reibefläche an die Seite stellt, die ich mir nicht ausgesucht habe. Und dann heißt es, 2. Petrus 1, Vers 7, in der Bruderliebe aber die Liebe. Du lernst Liebe und Liebe ist jetzt im allgemeinen Sinn gemeint. Vor allem, wie wir gleich sehen werden, die Liebe zum Herrn Jesus. Wir erlernen Liebe im Umgang miteinander, weil das ist die einfache Form. Und wir nehmen diese Kompetenz, die wir an der Stelle erwerben. Und mit dieser Liebeskompetenz, mit dieser grundsätzlichen Kompetenz, begegnen wir jetzt Gott. Und wenn wir es nicht im Umgang miteinander lernen, dann brauchen wir uns nicht einreden, wir hätten da im Umgang mit Gott schon alles irgendwie richtig. Nein, das haben wir nicht. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn das so ist, dass du mit den Geschwistern nicht auskommst, aber sagst, dass du Gott liebst, bist du ein Lügner. Du bist nicht einer, der, naja, das kann man so und so sehen. Ja, es ist nicht Römer 14, so ein Mittelding, wo die einen es so machen und die anderen so. Nee, du bist ein Lügner. Und das Einzige, was du tun kannst, ist Buße tun. Wenn du jemand bist, der mit Geschwistern nicht auskommt, dann hast du nicht, naja, das haben wir doch alle so ein bisschen, ja, so, ja, wir fahren alle mal 53 in der Stadt. Nee, wir reden über eine ganz andere Qualität von Problem. Wir reden über ein Zentrum. Wir reden darüber, dass dir im innersten Wesen deines Christseins etwas abgeht. Und deswegen ist mir diese Stelle hier so wichtig. Wir erlernen erst die Bruderliebe und aus der Bruderliebe heraus Liebe in einem weiteren Sinn. Und dann heißt es in Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, es ist also nicht nur so ein linearer Prozess, sondern wie so eine Spirale. Ja, das dreht sich so langsam nach oben. Lassen Sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtleer sein. Und hier sind wir voll wieder angekommen bei dem Thema, wozu bist du eigentlich noch auf dieser Erde? Und da gibt es einmal einen Grund, der hat damit zu tun, dass wir hier sind, um unsere Berufung zu leben und in die Sendung Christi einzutreten und Menschen zu retten, wie er Menschen gerettet hat. Anders ausgedrückt, Reich Gottes bauen. Und gleichzeitig sind wir hier, um ihn zu erkennen. Dafür lebst du dein Leben. Sondern wenn du ihn erkennen willst, was der Inbegriff von Liebe ist, dann wird es nicht anders gehen, als dass wir anfangen, einander zu lieben. Und wenn wir einander nicht lieben, wenn es uns da an Kompetenz fehlt, dann dürfen wir uns definitiv nicht hinstellen und sagen, wir lieben Gott. Es ist einfach falsch. Wenn jemand seine Frau nicht liebt, wenn ein Ehemann seine Frau nicht liebt, dann darf er nicht sagen, ich liebe Gott. Es stimmt einfach nicht. Ich bin mal von einem anderen Vers angezeckt worden. Da taucht Johannes, der Täufer, das erste Mal in der Bibel auf. Es ist in dem Gespräch zwischen dem Engel und Zacharias, dem Vater von Johannes, dem Täufer. Und da wird in Lukas 1 beschrieben, welche Aufgabe hat denn Johannes der Täufer? Jetzt wirst du sagen, na ganz einfach, er ist ein Bußprediger. Er soll Leute, die auf dem Weg weg sind von Gott, zurückbringen zu Gott. Er soll Umkehr bewirken. Und dann heißt es da, Lukas 1, Vers 17, und er, das ist Johannes der Täufer, wird vor ihm, das ist der Messias, Jesus, hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, hört euch das an, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern. Buße beginnt da, wo die Herzen von Vätern sich bekehren zu ihren Kindern. Das ist Buße. Wo im engsten Kern jemand wieder anfängt, Liebe zu üben. Wo ich als Vater wieder einen Blick bekomme für meine Kinder. Da fängt ein Leben an, was sich auf Gott ausrichtet. Und wenn das da nicht anfängt, auf dieser innersten Ebene, Familie, Ehe, dann fängt das überhaupt nicht an. Dann weiß ich nicht, was angefangen hat. Aber die Qualität von Bekehrung, die Gott meint, die hat es definitiv nicht. Liebe, meine Definition, ist Sehnsucht nach Beziehung. Und ich möchte mit euch jetzt etwas probieren. Ich hatte euch gebeten, das Hohelied zu lesen. Denn wir haben in der Bibel ein Buch, das uns an die Frage heranführt, was ist eigentlich Liebe? Wir haben ein Buch, das uns in, ich sag's mal, den Prototyp aller Liebesbeziehungen einführt. Besungen und gefeiert in jeder Kultur dieser Welt. Mann und Frau. Und mehr noch, wir wissen, dass dieser Prototyp in sich ein Bild ist für die Liebe des Christus zur Gemeinde. Ihr könnt euch das aus dem Epheserbrief kurz vorlesen. Ich glaube, es ist Vers 32 in Kapitel 5. Das heißt, wir haben, wenn wir uns eine Ehe betrachten, wir haben an der Stelle Liebe, Christusliebe zum Anfassen. Und mir hilft es, wenn ich über die Frage nachdenke, was macht eigentlich Liebe aus? Was hat denn Liebe so für Qualitäten? Genau darüber nachzudenken, was finde ich im Hohelied? Und dann muss ich an einer Stelle zugegebenermaßen einen kleinen Sprung machen. Ich kann nicht eins zu eins übertragen, was ich an Aspekten der Liebe im Hohelied finde, auf die Gemeinde. Wir reden ja über Gemeinde. Ja? Meine Frau hat heute Morgen auch nochmal Hohelied gelesen. Meint, ach ja toll, da schon im ersten Kapitel habe ich 6 unterschiedliche Aspekte von Liebe gefunden. Hat sie mir vorgelesen. Ja, da war natürlich auch Küssen dabei. Da muss man schon sagen. Ja, also irgendwo hat die Übertragung dann, ja, das machen wir nicht mit allen. Da gibt es dann Grenzen. Die Form der Liebe ist nicht universal übertragbar. Und trotzdem finden wir genug, wenn wir uns das Hohelied anschauen, wo wir sagen können, dieser Ausdruck von Liebe, den die beiden hier praktizieren, vielleicht so ein klein bisschen verallgemeinert, wow, das ist eigentlich Liebe. Und das möchte ich mit euch jetzt machen. Ich möchte mit euch durch das Hohelied gehen und am Ende 8 plus einen Punkt finden, der die Liebe von Salomo und Sulamit in einer Weise charakterisiert, dass man es ohne Probleme auf Gemeinde und ich meine sogar auf Gesellschaft übertragen kann. Denn Gemeinde und Gesellschaft ist nicht so weit weg. Das heißt, in dem Maß, wie ihr lernt, gemeindlich zu lieben, in dem Maß werdet ihr auch gute Evangelisten. Das ist so ein Abfallprodukt, das werdet ihr merken. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Wenn du das, was du in der Bruderliebe lernst, 2. Petrus 1, wirklich lernst, verinnerlichst, persönlich wirst, dann kommt als nächster Schritt automatisch Liebe. Es geht nicht anders. Es ist von Gott so angelegt. Erst wenn wir uns bei der Bruderliebe versperren, wenn wir nicht mal an der Stelle bereit sind, dazu zu lernen, dann kommt auch nach hinten nichts weiter. Da ist dann irgendwie so ein Dead End, nennt man das. Ein totes Ende. Dieses Schild, ja, mit dem, wo man nicht reinfahren darf in die Straße, wo dann irgendwann Schluss ist. Gut, also 8 plus einen Punkt und ich schreibe ihn euch auch auf. zum Thema, was ist denn bitte schön Liebe? Ich fange mal mit meinem Plus 1 an. Es gibt so einen Überbegriff. Ich hoffe, ihr habt alle Hohelied gelesen und ich hoffe, dass die gestern nicht da waren, so viel Liebe von den anderen erfahren haben, dass sie tatsächlich einen Anruf bekommen haben oder darauf hingewiesen wurden, das Hohelied zu lesen. Wenn nicht, naja, wir lernen das ja jetzt hier mit der Liebe. Beim nächsten Mal wird das dann bestimmt anders laufen. Also der erste Punkt, der so oben drüber steht. Manchmal hat man Punkte, die kann man nicht so richtig zuordnen. Da sagt man, der durchdringt irgendwie alle anderen Punkte. Der erste Punkt, der Liebe ausmacht, ist Bewunderung. Und jetzt wirst du vielleicht erstaunt sein. Bewunderung? Naja, man kann das Hohelied nicht lesen, ohne mitzukriegen, dass die beiden echt voneinander schwärmen, oder? Ja? Also, ich müsste jetzt wenige Verse vorlesen, um diese Aussage zu belegen. Ach, du bist meine Taube, und du bist mein junger Hirsch, und ja, und wie sie sich da alle nennen. Da sind zwei, die sind einfach aufeinander fixiert. Und wie gesagt, diese Form von Schwärmerei und Begeisterung und Bewunderung lässt sich vielleicht jetzt nicht auf die Feindesliebe 1:1 übertragen. Aber so ganz grundsätzlich steht über dem Hohelied, wenn du ein Schlagwort suchst, worum geht es im Hohelied? Dann geht es um eine leidenschaftliche Beziehung, die von Bewunderung getragen wird. Da steht Salomo nicht da und sagt, ne? Hast du wieder 3 Kilo zugenommen? Nee, das sagt er einfach nicht. Ja, er wird von oben bis unten durchgegangen. Ja, und er schaut sich sehr genau an, was er sieht. Und er ist da auch offen, das zu beschreiben und tolle Worte dafür zu finden. Bewunderung. Und ich habe das studiert und ich dachte mir, ja, Liebe lebt davon, dass ich den anderen bewundere, ihn wertschätze und von ihm begeistert bin. Und das gilt ganz grundsätzlich. Wenn ich einmal aufhöre, in dem Menschen, der mir gegenübersteht, nicht mehr das Wunder zu sehen, das er ist, weil Gott ihn nach seinem Bild geschaffen hat, als etwas ganz Außergewöhnliches, Einmaliges, Originales, wenn ich ihn nur noch als Nummer sehe oder nur noch als jemanden, der mein Leben schwer macht, wenn ich ihn in eine Schublade stecke, wenn ich nicht mehr begeistert sein kann von ihm, in dem Moment höre ich auf, überhaupt in Richtung Liebe zu denken. Und ich möchte euch das illustrieren an einem Beispiel, was in meinem Leben gerade ganz aktuell ist. Wir haben einen Herrn, der zu uns in Gottesdienst kommt. Er kommt manchmal zu spät. Er ist leicht verwahrlost, wenn er mit seinen 2 Plastiktüten und einem Mantel, der wahrscheinlich die letzten 3 Jahre nicht mehr gewaschen wurde, und nachdem du deine Hände wäschst, wenn du ihn anfasst, wenn er reinkommt. Manchmal riecht er auch ein bisschen. Und Hosen anhat, wo du merkst, das Braune an der Hose ist nicht nur, naja. Und er hat er ist so jemand, wo du sagst, Und er kommt in den Gottesdienst und ich weiß auch, warum er kommt, denn wir haben guten Kuchen. Und er bedient sich reichlich. Und er hat diese kaputten Schuhe und seine, wie gesagt, merkwürdige Jogginghose an. Und zur Predigt macht er sich meistens noch Kopfhörer drauf, weiß jetzt nicht warum, er sagt, es ist ihm zu laut, es mag sein. Und du hast hier diesen Mann. Wenn du dich mit ihm unterhältst, der kann dich nicht anschauen, er redet auch manchmal wirres Zeug, manchmal ist er klar. Und du würdest eigentlich sagen, Penner. Und ich stehe davor und ich merke, dass Gott mich durch diesen Mann im Moment herausfordert. Ich finde das total spannend. Ich stehe davor und ich stelle mir die Frage, kann ich diesen Mann, wo es so leicht wäre, ihn einfach einfach über ihn hinwegzusehen, ja, einfach mich drüber zu stellen. Was ist das für ein Subjekt, okay? Kann ich in diesem Mann jemanden sehen, für den Gottes Herz schlägt? Jemanden sehen, den Gott einmalig gemacht hat? Ja, er ist an dieser Welt kaputt gegangen, warum auch immer. Aber kann ich in ihm das Wunder sehen, was Gott geschaffen hat? Wo Gott, als er vielleicht vor 60, 70 Jahren ihm eine Seele gegeben hat, gesagt hat, boah, das stelle ich mir für dich vor. Ihn einmalig begabt und talentiert hat? Kann ich das noch sehen? Wenn du das in einem Menschen nicht mehr sehen kannst, wenn Menschen für dich nur noch Nummern oder Lasten werden, hast du das Lieben schon aufgegeben. Und wenn du wissen willst, ob du jemand bist, der liebt, dann musst du lediglich die Leute, die du so kennst, mal durchgehen und dir überlegen, wie empfinde ich sie. Wenn du Gemeindeleiter oder in leitender Verantwortung in der Gemeinde bist, das ist die Herausforderung. Ja? Wenn Leute immer wieder mit ihren Problemen kommen und immer wieder mit ihren Problemen, ja, und nie das tun, was man eigentlich sich denkt, nicht irgendwann dahin zu kommen und zu sagen, boah, da habe ich echt keine Lust mehr. Immer wieder dahinter sehen, dass das jemand ist, den Gott liebt, Gott begabt hat, Gott bewundert. Worin Gott sich offenbart in dieser Welt. Wo Gottes Ebenbildlichkeit sichtbar wird. Verzerrt, gebrochen, manchmal stinkend. Und doch Gott. Das ist der erste Punkt, Bewunderung. Wir kommen nicht am Hohelied vorbei, ohne zu sehen, dass da zwei restlos voneinander begeistert sind. Und ich glaube, wo wir das festhalten, an der Stelle steigen wir überhaupt erst ein in Liebe. Wenn dir das verloren gegangen ist, wenn du nur noch stöhnen magst über die Geschwister, dann geh auf die Knie und tu Buße. Weil das ist das, was Gott von dir will. Menschen sind nie Last oder nur Last. Menschen sind nie. Dass sie aufeinander zu sich bewegen. Sie suchen ganz bewusst Nähe. Das wird in Kapitel 2 so schön sichtbar. Da ist der junge Hirsch, endlich ist der Winter vorbei. Und er springt über die Hügel und er möchte endlich bei seiner Sulamit sein. Er wird endlich, ach ja, ach, lass uns spazieren gehen. Hand in Hand, raus! Liebe ist immer darauf angelegt, Beziehung zu bauen. Liebe will bei dem anderen sein. Liebe möchte, dass Nähe möglich ist. Das ist einfach so. Eine Liebe, die sagt, ja, ja, ich liebe meine Frau, aber ich versuche so wenig Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Überlegt euch mal, ja, da wird doch jeder sagen, warte mal, du musst dich entscheiden. Entweder liebst du sie, dann musst du auch dafür sorgen, dass du Zeit mit ihr verbringst, oder aber du liebst sie nicht. Dann kannst du dein eigenes Ding machen. Du musst dich entscheiden. Aber du kannst nicht sagen, ich liebe meine Frau, aber so, weißt du, mit ihr zusammensitzen, so Eheabend und so, das ist nichts. Also, nee, das mag ich eigentlich nicht. Das geht nicht. Es geht grundsätzlich nicht. Und wir werden nachher uns am Nachmittag unterhalten über die Frage, was sind Dinge, die Nähe kaputt machen? Jetzt geht es mir nur darum zu sagen, wo Liebe gelebt wird, will ich Nähe. Ich weiß, dass Nähe gefährlich ist, aber ich will es trotzdem. Dritter Punkt. Wo Liebe gelebt wird, da gibt es Sicherheit. Liebe ist in der Lage, die Ängste und die Grenzen des anderen anzuerkennen. Und Liebe ist in der Lage, einen Schutzraum zu schaffen, in dem der andere sich entfalten kann. Für mich ist das Größte an meiner Ehe, ich kann das gerne mal sagen, dass jemand mit meinem Hintergrund und meiner negativen Familienerfahrung in dem Schutzraum meiner Ehe Fehler machen darf und heil werden darf. Das ist für mich ganz großartig. Und wo Liebe ist, da findet genau das statt. dass ich erleben darf, wie der andere mir einen Raum schafft, in dem ich sicher bin, wo ich keine Angst haben muss, wo ich heil werden darf. Das hat etwas mit Liebe zu tun. Wo ein Salomo dasteht und mitkriegt, wie Sulamit tickt, dass sie so ein ängstlicher Typ ist. Er beschreibt sie als eine Taube in den Felsspalten. Ja, da kommt er und steht vor der Tür und sie steht innen drin. Sie läuft ihm komischerweise nicht entgegen und wirft sich um seinen Hals. Und du denkst dir, was ist denn da los? Und er springt auch nicht so in Wildwest-Manier einfach ins Haus und reißt sie erstmal um und wirft sie aufs Bett und gibt ihr einen langen Schmatz. Nee, er steht draußen und sagt, hey, komm raus. Er nimmt Rücksicht an der Stelle auf ihre Geschwindigkeit, auf ihre Ängste. Für mich wird es noch schöner, da wo in Kapitel 4 die Hochzeitsnacht geschildert wird. Wo sie beide gemeinsam diesen Weg gehen, wo er sagt, hey, ich nehme dich bei der Hand. Und da wird das Bild gebraucht von den Bergen, wie heißt es hier, vom Libanon sollst du kommen, sollst herabsteigen vom Gipfel des Amana, vom Gipfel des Senir und Hermon, weg von den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Und was hier beschrieben wird, ist das Innenleben von Sulamit, wie sie sich fühlt. In diesem Moment, wo sie weiß, ich stehe kurz davor, Hochzeitsnacht, ich weiß nicht, was kommt, ich habe Angst. Es ist wie Libanon, das ist ein Bild für Distanz. Löwen und Leoparden, ja, es ist ein Bild für, das ist Gefahr. Und er sagt, hey, ich nehme dich bei der Hand. Und wir gehen den Weg gemeinsam. Und er geht ihn bis an den Punkt, wo sie sagt, jetzt bin ich soweit. Es ist absolut fantastisch. Ich finde das so schön. Ich bin ein großer Fan vom Hohelied, ihr merkt das schon. Für den Fall, dass ihr noch kein Fan vom Hohelied seid und nach dem Wochenende nicht genug von mir habt und mir vielleicht noch eine Chance gibt für eine weitere Predigt. Bei Frogwords gibt es 7 Predigten über das Hohelied und es gibt einen kleinen Kommentar für Ehepaare mit Fragen, wie man das Hohelied umbauen kann, so in Eheabende. Also hört euch das mal an, es ist absolut faszinierend zu sehen, wie hier zwei Menschen einander Sicherheit geben. Und darauf aus sind, vorsichtig miteinander umzugehen. Und deswegen dieser Punkt Sicherheit. Und aus dem Punkt Sicherheit ergibt sich eigentlich logischerweise der nächste Punkt, den wir auch im Hohelied finden, Fürsorge. Wo Liebe herrscht, da ist mir der andere einfach nicht egal. Schon gar nicht mit seinen Problemen. Da stehe ich nicht vor dem anderen und sage, schön, dass es dir so schlecht geht und dass du diese Probleme hast. Mann, bin ich froh, dass ich die nicht habe. Sondern wo Liebe herrscht, da sehe ich den anderen und ich sage, ich möchte auf ihn mit seinen Schwierigkeiten eingehen. Im Neuen Testament erleben wir Jesus, wo er das tut. Bei dem Mann mit dem besessenen Sohn. Erinnert ihr euch, er kommt vom Berg der Verklärung runter? Und da kommt dieser Vater, sagt, ich habe da diesen Sohn, ja, und der ist besessen und der Dämon schmeißt ihn immer ins Feuer und ich habe schon mal deine Jünger gefragt, aber die Luschen haben nichts zustande gebracht. Kannst du was tun? Und Jesus sagt, naja, wenn du glaubst, wäre ja, schon alles möglich. Der Vater sagt, hilf meinem Unglauben. Ich kann das nicht aus eigener Kraft. Und Jesus sagt, komm her, ja, machen wir. Das ist Liebe. Ich sehe den anderen in seiner Not und ich kümmere mich um ihn. Und das kann jede x-beliebige Not sein. Im Hohelied ist das so herrlich, wo das nicht ganz jugendfrei, insofern werde ich das jetzt nur ein bisschen versuchen zu klausulieren, aber da sagt Salomo sinngemäß, er sagt, ich würde gerne meine Palme besteigen und, ja, und so weiter. Ja. Ich hätte da Lust auf ein romantisches Wochenende. Und das ist ein legitimes Bedürfnis. Und was sagt Sulamit? Was bist denn du für einer? Nee, er sagt, kein Problem. Hotel ist gebucht. Wann wollen wir los? Ja, alles vorbereitet. Oder mit den Worten von Sulamit. Und komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Wir wollen unter Hennasträuchern die Nacht verbringen. Wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen. Wollen sehen, ob der Weinstock treibt. Die Liebesäpfel geben ihren Duft. Und an unserer Tür sind allerlei köstliche Früchte, frische und alte, die ich, mein Geliebter, dir aufbewahrt habe. Ah, herrlich. Ja? Da ist ein Bedürfnis und sie sagt, ich kümmere mich drum. Bitteschön, das können wir nicht eins zu eins übertragen. Ja, das ist exklusiv für die Ehe. Aber dahinter die Idee, dass ich merke, ein anderer hat ein legitimes Bedürfnis, hat ein Problem. Und ich gehe drauf ein. Das können wir schon übertragen, weil das ist Liebe. Ein weiterer Punkt ist so ein Doppelpunkt. Also Doppelpunkt, nicht Doppelpunkt, sondern doppelter Punkt. Zwei Dinge, die ganz eng zueinander gehören. Vielleicht seid ihr verblüfft, Selbstbeherrschung und Mut. Ich war auch ein bisschen verblüfft, als ich es gesehen habe und dann überlegt habe, was macht man denn so mit dem Hohelied, als ich merkte, Liebe erfahren kann ich nur dann, wenn ich mich selber als einen Risikofaktor verstehe. Wenn ich merke, wahre Liebe kann nur dort gedeihen, wo ich mein Fehlverhalten bewusst korrigiere. Ich meine bewusst korrigiere in zwei Richtungen. Es gibt zwei Typen von Menschen, die mit ihrer Art Liebe kaputt machen können. Das eine ist der Typ Dampfwalze. Es ist der Typ, ja, der irgendwie über alles hinweg und überall durch und dem kann es nie schnell genug und so weiter. Salomo wird so ein bisschen an mancher Stelle so dargestellt. Ja? Das ist dieser junge Hirsch, der da über die Berge flitzt und wo du denkst, Mann, der ist ja schneller da, als der Winter vorbei ist. Ja? Das geht ja gar nicht. Sulamit ist genau das Gegenstück. So, und jetzt ist die Frage, was muss der ein oder andere tun? Der zu schnell ist, der mit der Wucht seiner Persönlichkeit andere quasi niederwalzt, was muss der denn tun? Naja, er muss sich ein Stück zurücknehmen. Deswegen schickt Sulamit ihren Salomo auch irgendwann mal weg und sagt, du, das ist jetzt mal gut, wir haben uns das heute den ganzen Tag gesehen und tschüss. Und der muss sich wegschicken lassen, da muss Selbstbeherrschung, das muss einfach gelebt werden. Auf der anderen Seite, wenn du so ein ängstlicher Typ bist, so einer, der sich überhaupt nichts traut, so eine Taube in den Felsen, ja, und du versteckst dich die ganze Zeit, ich bin Angst, dann musst du auch mal Popo zusammenkneifen und sagen, ich lasse mich jetzt mal auf etwas Neues ein. Weil, egal ob ich immer nur Angst habe oder immer nur Dampfwalze bin, beides macht Liebe unmöglich. Liebe fängt da an, wo diese beiden Fronten, und jetzt sage ich bewusst, in einer Gemeinde. Weil es gibt die Bewahrer, die vor allem Angst haben, die Angst davor haben, dass man, was weiß ich, ein Cajon spielt oder so. Ja? Wo das, vielleicht nicht bei euch, ja, aber ich kenne so Diskussionen in Gemeinden, wo ich sage, verstehe ich nicht. Also es gibt die ganz Vorsichtigen und es gibt die am liebsten, ich weiß nicht, morgen ohne Liederbücher mit Videobeamer alles umgestaltet hätten. So, um mal am Beispiel Musik einfach mal eine Spannung aufzubauen. So, ja, wie kann ich denn Liebe leben in so einer Spannung? Indem einer auf seiner Position beharrt? Das geht doch nicht, kann doch nicht funktionieren. Und es funktioniert nicht bei Salomo und Sulamit, es funktioniert nirgends. Liebe heißt, man geht aufeinander zu. Man findet irgendwo einen lebensfähigen Kompromiss, mit dem beide zurechtkommen. Deswegen habe ich den Punkt mitgenommen, weil ich ihn so spannend fand. Die ängstliche Taube lässt sich aus der Felsspalte rauslocken und der junge Hirsch bleibt mal stehen. Ja, und rennt nicht die ganze Zeit weiter. Selbstbeherrschung und Mut, beides gehört dazu, wenn man Liebe leben will. Je nachdem, was man für ein Charakter ist. Nächster Punkt, der fünfte dann in der Reihe, wenn ich Bewunderung ausklammere. Ganz wichtiger Punkt, dem im Hohelied das Kapitel 5 und das Kapitel 6 gewidmet ist. Es geht um das Thema Frieden. In Kapitel 5, eben ist noch Hochzeitsnacht, Kapitel 5, 1. Und dann steht Salomo vor der Tür und er klopft an und du denkst dir, jetzt springt sie gleich wieder raus, unsere Sulamit, ja, und macht ihm die Tür auf und lässt ihn wieder rein. Und sie sagt, weißt du was, Schatz, ich liege schon im Bett. Lass mal gut sein für heute. Und du denkst dir, nee, das geht nicht. Ja, das geht nicht, oder? Da kommt einer und die beiden haben sich doch lieb. Das geht doch einfach. So kann sie doch nicht mit ihm reden. Sie kann doch nicht sagen, so eine billige Ausrede hier, wie sie da bringt. Ich habe meine Füße gewaschen, sollte ich sie nochmal beschmutzen? Na, mach es doch einfach. Ich habe mein Gewand schon ausgezogen. Na und? Es interessiert ihn doch nicht. Und du hast alles, was du brauchst, um einen richtigen Ehestreit. Schöner geht es nicht. Ja? Jemand kommt mit einem Bedürfnis und der andere sagt einfach nur platt, nee. Und dann noch zwei billige Ausreden, wo du nicht mal drüber nachdenken musst, dass sie billig sind. Super. Und du hast die Voraussetzung für den schönsten aller Ehekrache, Wahnsinn. Und dann siehst du, wie Salomo reagiert. Und wir reden darüber heute nicht, wie man Streit in der Ehe vermeidet. Das wäre Kapitel 5 und 6. Hört euch die dazugehörigen Vorträge an. Aber Schritt für Schritt für Schritt zeigt er uns, was Liebe ist. Und dass im Zentrum von Liebe steht Friede. Da, wo wir streiten. Und es mag ein, zwei Ausnahmen geben, aber im Allgemeinen gelten die Ausnahmen nicht. Also bei Irrlehre lasse ich mich auch auf Streit ein, okay? Aber lassen wir mal Irrlehre außen vor. Lassen wir mal schwere Sünde außen vor. Nehmen wir mal ganz normalen Gemeindealltag. Im Allgemeinen ist es so, dass da, wo Streit ist, keine Liebe gedeiht. Warum? Weil Liebe da gedeiht, wo Friede ist. Und wenn wir Frieden stiften, wenn wir ohne Streit auskommen, an der Stelle leben wir Liebe. Und deswegen schreibe ich jetzt Friede hin. Kommen wir zu den letzten. Salomo und Sulamit sind für mich ein absolutes Vorbild darin, wie man einander lobt und wie man einander beschenkt. Also jeder Ehemann wird ja schamrot vor Entsetzen, wenn er das Hohelied liest und darüber nachdenkt, wann habe ich das letzte Mal meiner Frau auch nur im Ansatz so etwas Nettes gesagt, wie das, was permanent aus dem Mund von Salomo kommt. Und ich glaube, umgekehrt ist es nicht anders, ihr lieben Frauen, oder? Ja? Wann hast du das letzte Mal zu deinem Mann so nette Dinge gesagt wie, küss mich, dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Ich übersetze das mal, dein Charakter ist so famos, wenn ich da nur dran denke, Mann, oh. Wann haben wir uns das letzte Mal das gesagt? In den meisten Ehen dürfte das, wenn Sie jetzt nicht gerade gestern geheiratet haben, ein Weilchen zurückliegen. Wann hast du das letzte Mal einen Liebesbrief geschrieben oder eine Liebes-E-Mail oder vielleicht Liebes-SMS, keine Ahnung, wo ihr da steht, ja, vielleicht auch noch so eine altmodische Postkarte oder so. Aber wann hast du das letzte Mal getan? So, jetzt sind wir ja nicht bei einem Eheseminar, sondern wir versuchen jetzt einen Schritt zurückzugehen. Lob und, ich hänge da mal den Begriff Geschenke mit dran, denn das machen die einander auch, ja, sie beschenken sich. Lob und Geschenke gehört zur Liebe dazu. Wenn ich jemanden liebe, dann sage ich ihm, was ich an ihm toll finde. Und wenn ich das nicht tue, dann hat das einen Grund. Vielleicht kenne ich ihn nicht. Vielleicht liebe ich ihn nicht. Vielleicht ist er mir einfach nur egal. Aber wo Liebe ist, da geht es ohne Lob und Geschenke nicht vonstatten. Deswegen schreibe ich die Punkte jetzt hin. Vorletzter Punkt. Also noch zwei. Das höchste Geschenk, was du einem Menschen geben kannst, ist, dass du dich selber verschenkst. Ich bin sein und er ist mein. Das ist Hohelied. Ich bin meiner Frau näher, als ich mir selber bin, weil ich habe mich an sie verschenkt. Und sie hat sich an mich verschenkt. Das ist eheliche Liebe. Das ist göttliche Liebe. Jetzt müssen wir vielleicht nicht so weit gehen, das auch auf die Gemeinde zu übertragen. Und trotzdem gilt, wenn wir nicht mehr bereit sind, uns zu verschenken, wenn wir nicht bereit sind, aus der Komfortzone herauszutreten, uns auf den anderen einzulassen, werden wir nicht lieben. Wenn ich nicht bereit bin, mein Leben zu investieren in diesen Prozess, dann wird Liebe für mich ein Fremdwort bleiben. Deswegen der Punkt Investment. Und jetzt ganz am Ende noch ein Punkt, mit dem ihr wahrscheinlich gar nicht gerechnet habt. Hat mich auch überrascht. Also ich habe das tatsächlich so gemacht, bin Hohelied durchgegangen, habe dann geschaut, was gibt es denn so für Aspekte von Liebe und dachte mir, das ist ja interessant, dass das kommt. Der letzte Aspekt, der stammt aus zwei Stellen, einmal in Hohelied 2, Vers 15 und auch aus Hohelied 5, Vers 8. Beide Male steckt die Liebe in Problemen. Am Anfang, in Hohelied 2, ist es die Zeit vor der Ehe. Es ist die Zeit der Sturm- und Drangphase, die Schmetterlinge fliegen. Ja, man ist richtig aufgeregt, ja, und man merkt, hups, ja, da wo Leidenschaft wächst, da wachsen die potenziellen Probleme. Und beide sagen, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die Weinberge verderben. Das zukünftige Ehepaar sagt, wir brauchen Hilfe. Helft uns, die Füchse, die kleinen Füchse, die unsere Liebe kaputt machen, diese kleinen Probleme und Schwierigkeiten, die aufkommen, wenn zwei Sünder sich ineinander verlieben und irgendwie Liebe leben wollen, helft uns bitte, dass diese aufkeimende Beziehung nicht kaputt geht. Das ist einer der Ratschläge, den ich meiner Tochter, die sich jetzt auch frisch verliebt hat, gleich mitgegeben habe. Sucht dir ein reifes Ehepaar oder sucht euch ein reifes Ehepaar, was euch helfen kann in dieser Zeit. Weil da, wo Leidenschaft wächst, wachsen Probleme. Es gehört dazu. Wenn du keine Probleme mehr hast, dann nur deshalb, weil da blüht nichts mehr. Da kann nichts mehr kaputt gemacht werden. Solange da noch was blüht, solange wird es Schwierigkeiten geben, die dieses Blühen kaputt machen wollen. Und das Zweite dann mitten in diesem Fall, wo Sulamit Salomo wegschickt und er tatsächlich weggeht und den Streit vermeidet, da holt sie sich auch Hilfe. Da heißt es, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten? Sie sucht ihn selber, sie findet ihn nicht und holt sich Hilfe bei den Töchtern Jerusalems, bei den anderen Frauen, die da wohnen und bittet sie, in diesem ganz schwierigen Prozess dabei zu sein. Und ich glaube, dass ein Aspekt von Liebe darin besteht, dass man sich helfen lässt. Liebe, da wo sie wirklich gelebt wird, Liebe ist nicht naiv. Echte Liebe ignoriert die Probleme, die da sind, nicht. Tut nicht so, als wäre alles in Ordnung, sondern stellt sich der Realität. Ich kann mich vor euch hinstellen und ich kann euch sagen, ihr habt Probleme. Nicht, weil ihr mich eingeladen habt, nicht, weil ich euch kenne, weil ich weiß, dass in dem Moment, wo ihr anfangt, Liebe zu leben, ihr schon hilfsbedürftig seid. Denn da, wo Leidenschaft gelebt wird und Leidenschaft aufeinanderprallt, braucht man schon jemanden, der einem hilft. Zumindest ist das die Botschaft vom Hohelied. Und ich habe irgendwann, habe euch das gestern gesagt, angefangen zu glauben, was in der Bibel steht. Also auch dann, wenn ich selber denke, es besser zu wissen, lasse ich es einfach stehen. Und das ist ein Aspekt von Liebe. Sie lässt sich helfen. Sie sucht Hilfe. Sie will es nicht zwingend immer alleine machen. Und damit bin ich fertig mit diesem Vortrag. Bin fertig und möchte von euch Folgendes. Ihr habt ja jetzt ein bisschen Zeit, bis wir uns wieder sehen. Ich möchte, dass ihr eine Hausaufgabe macht. Am besten, wenn ihr esst, miteinander. Ich habe euch 8+1 Punkt genannt, von dem ich glaube, dass er sich aus dem Prototyp für Liebe, nämlich der Beziehung zwischen Mann und Frau, ableiten lässt für die Gemeinde. Ich stehe hier und sage, okay, Bewunderung steht ganz oben. Dann kommen Dinge wie Nähe, Sicherheit, Fürsorge, diese Mischung aus Selbstbeherrschung und Mut, ich bin ein Risikofaktor, Friede, Lob und Geschenke, Investment und sie sucht Hilfe. Ich würde von euch gerne nachher, ihr wisst ja, nach dem Essen muss man immer mit dem Publikum spielen, weil die sonst einschlafen. Nach dem Essen werde ich euch also fordern. Ich möchte von euch hören, ganz konkrete Dinge, die die einzelnen Punkte in der Gemeinde fördern oder zerstören. Also denkt bitte drüber nach, was fördert Nähe? Was zerstört Nähe? Was fördert Fürsorge? Was zerstört Fürsorge? Ganz konkret. Und ich werde euch nachher fragen und ich werde das dann so ein bisschen dazu schreiben. Damit wir eine Idee bekommen, wie fühlt sich das denn an, wenn wir Nähe entwickeln wollen oder wenn wir Nähe zerstören wollen. Ist die Hausaufgabe klar? Also Hausaufgabe, Essensaufgabe. Unterhaltet euch bitte beim Essen darüber, wie fördere ich oder wie zerstöre ich die einzelnen Aspekte von Liebe. Und dann tragen wir das nachher zusammen und dann schauen wir mal, was sich daraus so ergibt. Ich habe zum Erschrecken ein bisschen überzogen. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Tut mir leid. Ich habe noch? Nein, ich mache aber trotzdem nicht weiter. Ich habe noch? Es fühlt sich trotzdem so an, als hätte ich genug gesagt. Genau.